Deutschlandfunk zur Diskussion.
Die USA nach der Wahl. Was kommt, was bleibt? Die Diskussionsleitung hat Jasper Barenberg.
Und der wünscht einen schönen guten Abend. Millionen von Stimmen in entscheidenden Bundesstaaten sind noch nicht ausgezählt. Da erklärt sich Donald Trump vorzeitig zum Sieger, unterstellt seinen politischen Gegnern Betrug und will die weitere Auszählung vom höchsten Gericht stoppen lassen. Tatsächlich aber hängt seine Präsidentschaft in diesem Moment in der Schwebe und daran hat sich bis jetzt wenig geändert. Auf der anderen Seite muss auch Herausforderer Joe Biden, müssen die Demokraten den Traum von einem überzeugenden Erdrutschsieg früh begraben. Stattdessen liefern sich Präsident und Herausforderer ein denkbar knappes Rennen. Beide können noch gewinnen, beide können noch verlieren, mit allen Unwägbarkeiten und Unsicherheiten, die damit verbunden sind. Das ist die Lage. Wir wollen sie in der nächsten Dreiviertelstunde genauer in den Blick nehmen. Wir wollen fragen, was auf die Menschen in den USA zukommen könnte, mitten in der Corona-Pandemie, die nirgendwo tödlicher wütet als in den USA. Und wir wollen erkunden, was es auf der internationalen Bühne bedeuten würde, dass Biden kommt oder dass Trump bleibt. Wir haben für diese Diskussion einige Gesprächsgäste in unserem Studio in Washington versammelt. Ich begrüße dort Juliane Schäuble, Korrespondentin für den Tagesspiegel. Von dort zugeschaltet ist auch der frühere Diplomat Michael Keller, von 2015 bis 2018 Generalkonsul der Vereinigten Staaten in Düsseldorf. Und mit von der Partie in der amerikanischen Hauptstadt ist auch unsere Korrespondentin Doris Simon. Schöne Grüße nach Washington.
Ja, guten Abend.
Und hier bei mir, hallo, im Studio in Köln ist Ralf Freund, der stellvertretende Vorsitzende von Republicans Overseas. Die Organisation vertritt die Werte der Republikaner im Ausland. Ralf Freund ist Mitglied der CDU und der Republikanischen Partei. Und Herr Freund, ich würde gern bei Ihnen meine erste Frage loswerden. Es ist der Aufreger des Tages, die Auszählung läuft noch, aber Donald Trump erklärt sich zum Sieger. Das ist ohne Beispiel, soweit ich jedenfalls weiß, in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Jetzt ist die Kritik vehement, lautstark. Wie bewerten Sie diese Aussage und diese Haltung?
Also das sollte der Präsident auf jeden Fall unterlassen. Der Wahlkampf ist vorbei, der Wahlkampfmodus, den kann man abschalten. Aber auch Joe Biden hat dreiviertel Stunde vorher, hat er sich auch in der Presse schon geäußert gehabt, bevor Trump zur Presse sprach, und hat gesagt, er wäre auf der Siegerstraße. Also dieses sich selbst auf die Schulter klopfen halte ich jetzt für überzogen. Jetzt sind andere gefordert, jetzt müssen die Stimmen ausgezählt werden. Und da wird es schwierig genug werden, welche Stimmen müssen ausgezählt werden. Auch da gibt es ja divergente Ansichten. Also ich glaube, man sollte jetzt eher auf die Arithmetik schauen und nicht so sehr mehr auf die Worte der Kandidaten.
Vielleicht die erste Frage auch an unseren amerikanischen Gast in Washington, Michael Keller. Wie haben Sie das erlebt, als Donald Trump mitten in der Nacht vor die Presse getreten ist, im Weißen Haus, im East Room, und das von sich gegeben hat?
Ja, ehrlich gesagt erwartet. Er hat vorgesagt vor einigen Wochen, dass er vielleicht diesen Weg geht. Und es ist auch, glaube ich, ein Teil dieser Zitterpartie. Die Wahl ist und wird und bleibt sehr knapp, wird zwischen 3 bis 4 Bundesstaaten entschieden. Es besteht aber diesmal die Möglichkeit, dass er auf der anderen Seite steht, dass er auf der Seite des Verlierers steht. Und das will er bestimmt auf jeden Fall vermeiden, in so einer knappen Wahl seine zweite Amtsperiode verlieren. Und das, da vor dieser Kluft steht er jetzt. Ich glaube, deswegen ging er zur Bühne und hat sich als Sieger erklärt.
Das Recht zu wählen und das Recht, dass alle Stimmen gezählt werden, es ist in Demokratien, man kann sagen, das wichtigste Recht überhaupt. Doris Simon und Juliane Schäuble, kommen Sie auch noch mit ins Boot bei dieser Frage? Fügt sich das ins Bild, wie Ralf Freund und wie Michael Keller das ja gerade auch schon skizziert haben?
Frau Schäuble. Ich würde sagen, wichtig ist, dass die Stimmen ausgezählt werden. Wichtig ist, dass man nicht der anderen Seite vorab schon Wahlbetrug unterstellt, wie es der Präsident getan hat. Das hat Joe Biden nicht getan. Das ist schon ein eklatanter Unterschied. Und das ist auch nicht in Ordnung, das aus dem Weißen Haus heraus zu tun in der Nacht. Ich glaube, dass man sich siegesgewiss gibt, das gilt für jeden Kandidaten gleichermaßen.
Ja, und klar, glaube ich, wird auch an dieser Stelle, dass selbst wenn wir morgen oder spätestens übermorgen ein Ergebnis haben sollten, nachdem der eine oder der andere die erforderliche 270 oder mehr Stimmen hat, dass es damit wahrscheinlich noch nicht sofort zu Ende sein wird, sondern dass wir uns, auch darüber haben wir schon seit Wochen, wenn nicht Monaten berichtet, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass juristische langwierige Auseinandersetzungen folgen werden. Und anders als eben 2000, damals Bush-Gore, sieht man heute, die Demokraten haben sich darauf eingestellt und sie werden das diesmal nicht kampflos den Republikanern überlassen.
In der Tat gab es ja vorab schon Diskussionen und den Gedanken, dass es ein Tauziehen vor den Gerichten geben könnte. Darauf läuft es auch jetzt hinaus. Ralf Freund nickt hier im Studio in Köln. Nun hat der Präsident gesagt, er will das weitere Wählen stoppen. Er will vor den obersten Gerichtshof ziehen. Ist das eigentlich so ohne weiteres möglich? Kann er das tun?
Nein, das kann er sofort nicht. Aber vielleicht sollten wir erstmal die Frage an Herrn Freund geben.
Also es geht hier um eine divergente Auslegung des Wahlrechts, und zwar das Auslesen der Briefwahlstimmen. Welche Stimmen haben Gültigkeit? In Deutschland ist das, muss man den Zuhörern auch sagen, ganz einfach. Alle Briefwahlstimmen, ich bin selbst Wahlhelfer in Deutschland, alle Briefwahlstimmen müssen am Wahllokal bis 18 Uhr am Wahlsonntag eingetroffen sein. Treffen sie später ein, sind sie ungültig. In den USA haben wir da abweichende Rechtsvorschriften in den Bundesstaaten. Den einen langt der Poststempel. Den anderen muss die Briefwahlunterlagen am Tag der Auszählung spätestens vorliegen. Und da natürlich ist so ein bisschen die Sache begraben. Amerika leistet sich hier verschiedene Rechte in den verschiedenen Bundesstaaten und hat da keine einheitliche Wahlvorschrift, was Briefwahl angeht. Und ich glaube, gibt es Ansatzpunkte juristische. Ich bin jetzt kein Rechtsanwalt, möchte es auch nicht beurteilen, aber ich glaube, da gibt es Ansatzpunkte, die dann später zu verschiedenen Meinungen und Auslegungen führen werden.
Aber wenn ich das Rad richtig mitbekommen habe, dass alle an dem virtuellen Tisch, an dem wir alle sitzen, im Grunde genommen die Empörung, die allgemeine, die es zuerst über diesen Schritt gab, gerade auch unter deutschen Politikerinnen und Politiker, Empörung auch in den USA, dass diese Empörung etwas gedämpft gehört, weil wir es eigentlich mit Ansage zu tun haben, mit einem erwarteten Schritt, und dass jetzt alles seinen geregelten Gang gehen wird nach den Wahlgesetzen der Bundesstaaten und dann möglicherweise am Ende mit einer Entscheidung vor dem obersten Gericht. Juliane Schäuble, ist das ungefähr auch Ihre Einschätzung?
Ich bin nicht ganz so entspannt wie Sie, glaube ich, in dieser Frage. Dazu haben wir dann doch zu viel gesehen in den letzten 4 Jahren, was geregelt ist und was nicht geregelt ist. Ich glaube, wenn ich es richtig verstehe, muss man erstmal einen Fall von Wahlbetrug finden, um gewisse Schritte einleiten zu können. Da sind aber, glaube ich, auch der Erfindungskraft dieser Administration keine Grenzen gesetzt. Also ich glaube, es wird doch ein bisschen unangenehm werden die nächsten Tage und Wochen.
Ja, und zumal eben dieses Recht, was Herr Freund angesprochen hat, dass jeder Bundesstaat das in einem eigenen Gesetz regelt, das ist ja wiederum etwas, was sehr hochgehalten wird, gerade auch in republikanischen Kreisen, dass eben nicht zentral das für alle gleich geregelt wird. Und insofern ist das jetzt nichts Besonderes, wenn ein Bundesstaat das anders regelt und diese Regeln jetzt einfach durch Gesetz beziehungsweise gelebt werden.
Da möchte ich nur was ergänzend sagen. Also ich kann das nachvollziehen, dieser föderale Gedanke, aber stellen Sie sich doch nur mal in Deutschland eine Bundestagswahl vor. In Hessen beispielsweise müssen die bis 18 Uhr am Wahlsonntag da sein und in Bayern langt der Poststempel, dann können sie 3 Tage später auszählen, das bei einer Bundeswahl, nicht bei einer Landtagswahl. Das wäre ja für uns Deutsche ja unvorstellbar. Also ich denke, da ist eine Schwäche, ich will gar nicht sagen eine Auslegung, eine Schwäche des amerikanischen Briefwahlrechts, und ich glaube, da hätte man vielleicht früher handeln müssen. Jetzt landet es möglicherweise dann vor Bundesgerichten, wo es eigentlich ja gar nicht hingehört, denn es ist ja ein politisches Problem und kein juristisches im strengen Sinne.
Ich glaube, wir könnten uns darauf einigen, dass das amerikanische Wahlsystem generell ein bisschen Reformen bräuchte, absolut, aber es nicht wahrscheinlich, absolut, ist, dass es so weit kommt.
Absolut. Und dass das jetzt natürlich auch ein Vorwand ist, darüber so zu sprechen.
Schauen wir für einen Augenblick nochmal auf den aktuellen Stand. Doris Simon, helfen Sie uns vielleicht. Ich schaue auf den Bildschirm, wo CNN immer noch diese beiden Zahlen notiert. 227 Stimmen für Joe Biden auf dem Weg zu der Mehrheit und der erforderlichen im Electoral College von 270, 213 Stimmen zurzeit für Donald Trump. Beide können, das ist der Stand zur Stunde, noch ans Ziel gelangen. Ist der Weg für einen von beiden leichter und für einen anderen schwieriger?
Wenn wir jetzt alle in die Rechnung einsteigen, sieht es im Augenblick immer unter Vorbehalt, weil nichts ausgezählt ist, so aus, als ob Joe Biden wohl Arizona gewinnen könnte nach derzeitigem Stand. Das würde den 227 Stimmen, die er jetzt hat, 11 weitere hinzufügen. Wir sind bei 238. Er liegt derzeit nicht ausgezählt, aber in den 90ern, Prozentzahlen in Michigan und in Wisconsin, den zwei Staaten der sogenannten Blauen Mauer im Norden, im Midwest, liegt er vorne, Joe Biden. Diese beiden Staaten haben zusammen noch einmal 26 Stimmen. Dann kommt er auf 264. Er braucht 270. Dann gibt es noch Nevada, wo erst morgen die Zahlen endgültig bekannt gegeben werden, wo er relativ hauchdünn, in meiner Erinnerung zuletzt, 7.000 oder 8.000 Stimmen vorne lag. Und da werden wir erst morgen wirklich mehr wissen. Sollte Joe Biden Nevada gewinnen, hat er 270 Stimmen. Auf der anderen Seite sieht es derzeit ganz vorsichtig, weil ganz viele Millionen, also nicht ganz viele Millionen, aber Millionen noch nicht ausgezählt sind von Briefwahlstimmen in Pennsylvania, sieht es so aus, dass Präsident Trump da noch vorne liegt. Da kann ich nicht sagen, wie sich das entwickeln wird. In North Carolina hat Präsident Trump einen Vorteil und noch in Georgia, wo aber auch noch zuletzt zwischen 150.000 und 200.000 Stimmen nicht ausgezählt waren, da lag knapp auch Präsident Trump vorne. Insofern, es gibt einen hauchdünne, potenziell bessere Chance für Joe Biden, lassen Sie mich es so sagen, aber nichts ist ausgemacht.
Ralf Freund hier in Köln, sehen Sie das genauso? Die Chancen stehen etwas besser für Biden im Moment, aber nicht sehr viel besser.
Also kann man das eigentlich nennen. Ich kann mich selten erinnern, dass es mal jemals so knapp gewesen ist. Selbst damals bei Gore, bei Gore gegen George Bush Jr., da waren es knapp 60.000 Stimmen in Florida. Und das war dem Supreme Court dann zu wenig. Es gab auch Wahlunregelmäßigkeiten oder sage mal fehlerhafte Stimmauszählung an Wahlautomaten. Und der oberste Gerichtshof hat dann geurteilt, das ist zu wenig manipulativ, als dass das 60.000 Stimmen ausmachen würde, und hat dann auf eine Wiederauszählung verzichtet. Also es wird sehr, sehr eng, sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir kriegen das auch tröpfchenweise rein. Wie ganz richtig bemerkt worden ist, in den nächsten Tagen tröpfeln die Ergebnisse rein. Es wird dann immer, immer deutlicher, und zum Schluss haben wir dann einen Sieger.
Und wie bestellt kommt die Meldung von Reuters, jedenfalls aus Washington, dass das Team von Präsident Donald Trump beantragt, dass die Zahlen im Battleground State Wisconsin, also im Swing State, nochmal nachgezahlt werden. Sie beantragen eine sofortige Neuauszählung der Stimmen in diesem Schlüsselstaat. Wenn wir für den Moment uns das Zwischenergebnis anschauen, müssen wir sagen, die Demokraten hatten mehr erhofft, sehr viel mehr sich erhofft von diesem Wahltag. Sie müssen sich von der Hoffnung auf einen klaren Wahlsieg schon verabschieden. Es wird so oder so ein knappes Ergebnis. Michael Keller, können Sie uns schon ein bisschen erklären, wieso die Hoffnungen der Demokraten so schwinden konnten?
Ja, es ist ein bisschen erstaunlich, aber muss man auch anerkennen, dass es Biden und den Demokraten sehr schwer bei dieser Wahlkampagne gewesen war, eine erfolgreiche Koalition zu bauen, zu bilden. Vor allem bei den lateinamerikanischen Wählern ist die Wahl in vielen Bundesstaaten eher konservativ ausgefallen, was, glaube ich, eine üble Überraschung für Biden, für die Demokraten waren. Die hatten richtig Hoffnung auf Florida, auf Texas sogar. Und sogar wenn Biden letztendlich gewinnt, ich glaube, dieses Problem wird sich weiterhin für die Demokraten erscheinen lassen. Und wie man in den nächsten Jahren, sogar in den nächsten Jahrzehnten, eine erfolgreiche, dauerhafte Koalition für die Demokraten aufbaut, ist für mich wenigstens im Moment nicht klar. Und das ist vielleicht die größte Überraschung von gestern für mich.
Juliane Schäuble, stimmen Sie zu? Es stimmt ja, Texas konnten die Demokraten nicht gewonnen, da hatte man sich Hoffnung gemacht. Ohio sollte zurückerobert werden. werden aus der Obama-Ära und wie immer mitentscheidend. Florida natürlich oft genug das Zünglein an der Waage, die Mutter der sogenannten Swing States genannt. Dann war schon früh am Abend klar, da gibt es einen klaren Vorsprung für Donald Trump und alle rätseln darüber, wie das geschehen konnte. Welchen Reim machen Sie sich darauf?
Also Florida ist ganz interessant, weil die Latino-Stimmen in Florida im Grunde andere sind als zum Beispiel in Arizona. Exakt, ich war neulich auch in Arizona unterwegs und das ist ein anderer, da ist ein anderer Hintergrund. In Miami-Dade haben wir eben Menschen aus Kuba, aus Venezuela und die sind deutlich konservativer. Wenn die Sozialismus hören, dann sind die ganz motiviert, das Gegenteil zu wählen. Und das hat relativ gut geklappt offensichtlich in der Mobilisierung. Dann glaube ich auch, dass wir ja, also das ist auch ein bisschen so meine Erklärung, wir haben tagelang, wochenlang davon gesprochen, wie groß die Motivation bei den Demokraten ist, Briefwahlstimmen abzugeben. Das hat am Ende wahrscheinlich auch die andere Seite mobilisiert, dann auch zur Wahl zu gehen, ja, weil die Wahlbeteiligung ja offensichtlich, so war mein letzter Stand, sehr stark nach oben gegangen ist. Also hat sozusagen der eine auch den anderen mobilisiert. Das erklärt, glaube ich, noch nicht die großen Unterschiede zu den Umfragen, die wir hatten. Texas, glaube ich, war nicht wirklich total überraschend, dass es bei den Republikanern geblieben ist. Das war eine Hoffnung, aber da hat man eher das Gefühl, das kann noch ein bisschen dauern. Arizona war dann aber auch die positive Überraschung in diesem Feld. Da hat man auch seit Jahren darauf gewartet, dass die blaue Wende kommt. Jetzt ist sie da. Und auch im Senatsrennen hat's ja geklappt, sozusagen, dass die Demokraten den Sitz geholt haben. Also das ist ein gemischtes Bild, zumindest auf die Latinos bezogen.
Und Ralf Freund, Sie nicken, der Blick auf die Wählergruppen hilft in dieser Frage?
Absolut. Also auch Florida ist ein ganz interessanter Punkt. Es ist nämlich ein ganz heterogener Staat. Also zum einen natürlich starke hispanische Bevölkerung, aber eben andere soziologische Zusammensetzungen, auch viel vom Antikommunismus geprägt, vom Antisozialismus geprägt. Und zum Zweiten, ich sage immer etwas scherzhaft, dass Florida ist so ein bisschen das Gran Canaria, das Mallorca von Amerika. Man muss sich auf der Zunge zergehen lassen. Jeden Tag ziehen 1500 bis 2000 Amerikaner nach Florida, verbringen da ihren Lebensabend. Das sind oft Personengruppen mit überdurchschnittlichem Einkommen, auch deutlich älter. Also ein sehr konservativer Zustrom, der also nach Florida sich da ergießt, aber natürlich älter ist und deswegen auch früher, man muss es so sagen, auch verstirbt. Nichtsdestotrotz sind das verschiedene Impulse. Also vom Süden kommen eben dann Latinos und vom Norden kommen eben dann eher ethnisch weiße Gruppen. Und das mischt sich das Ganze, aber jetzt nicht ethnisch mischt sich, sondern eher es mischt sich in der Wählerzusammensetzung. Und insoweit sind das divergente Gruppen, die da aufeinandertreffen. Und deswegen ist Florida immer wieder sehr interessant bei jedem Präsidentschaftsrennen.
Michael Keller hat ja gerade angemerkt, dass es den Demokraten offenkundig nicht gelungen ist, diese große Koalition von wichtigen Wählerschichten zusammenzufügen. Doris Siemann, können wir von den Exit Polls schon etwas lernen mit Blick genau auf diesen Punkt? Denn ich habe mir nun notiert, dass Donald Trump, dass die Republikaner in vielen Wählergruppen zugelegt haben, wo man eigentlich dachte, dass sie dort verlieren würden.
Ja, das ist eine der Überraschungen, wenn man vergleicht, was vorher gesagt worden war und was wir jetzt, zumindest jetzt schon sehen können. Wir wissen ja längst noch nicht alles. Er hat besser als angenommen immer noch abgeschnitten, zum Beispiel bei weißen Frauen mit College-Abschluss. Immerhin 5 von 10 haben zum Beispiel in Florida sich für Donald Trump entschieden, wo ansonsten der Trend, der immer vorhergesagt und auch in den Umfragen bis dahin sich so bestätigt hatte, war, dass Frauen, überwiegend gebildete Frauen, sich für Joe Biden entscheiden werden. Es haben sich auch immer noch sehr viele weiße Männer für Trump entschieden. Arbeiter, das hat man vor allem in Ohio zum Beispiel gesehen, aber auch in Pennsylvania, in Michigan, in Wisconsin. Da hat Trump nach wie vor nicht nur seine Fanbases, sondern auch darüber hinaus hat er mobilisieren können. Er hat auch schwarze Männer ansprechen können, auch so ein Fall aus Florida und aus anderen Südstaaten. Senioren, das hat sich gezeigt, da lagen die Umfrageforscher nicht falsch. Senioren haben tendenziell auch in Florida eher ihre Stimme Joe Biden gegeben, wahrscheinlich unter dem Einfluss der Corona-Pandemie und des völlig fehlenden Managements der Pandemie, des Umgangs, der Eindämmung. Und was ich auch noch nicht gesehen habe, ist, ob, wie vorhergesagt, die neuen Wähler und die jungen Wähler überwiegend für Biden gestimmt haben. Allerdings würde ich sagen, das muss in etwa so gewesen sein, denn selbst wenn Texas und Georgia, North Carolina, ist ja noch nicht ausgemacht, die beiden letzteren, wenn die an Trump gehen, haben die Demokraten doch im Vergleich zu früheren Wahlen sehr ordentlich da abgeschnitten. Das waren Staaten, die waren immer rot, die waren immer republikanisch. Da hat ein Demokrat keine Schnitte bekommen. Und das hat sich doch deutlich geändert.
Die Kampagne ja, der...
Na, einfach
Michael Keller, gerne.
Ja, wollte einfach hinzufügen. Ja, diese Spaltung zwischen Landschaft und Großstadt, diese emotionale, praktisch Einkommen-Kulturbasis, diese Spaltung, die ist noch tiefer, noch emotionaler, weniger rational als, glaube ich, vor 4 Jahren. Und die Wähler von Trump von 2016, da kamen noch neue Leute dazu. Seine Basis war super motiviert. Irgendwie, trotz 4 Jahren Amtszeit, ist es Trump gelungen, ihn selbst darzustellen als Außenseiter, als eine disruptive Kraft in Washington, in den USA, sich darzustellen. Und das hat, glaube ich, viele Wähler, viele konservativen Wähler, viele Republikaner motiviert, zur Wahl zu gehen, obwohl, wie Doris gerade gesagt hat, die Demokraten auch zugenommen haben, war die Basis von Trump trotz allem, was er gesagt und gemacht hat, immer noch super motiviert zur Wahl zu gehen.
Dass es Donald Trump gelungen ist, seine Anhängerschaft in so starkem Maße zu mobilisieren an diesem Wahltag und für diese Wahlen, das ist ja auch umso erstaunlicher, wenn man daran denkt, dass es das Kalkül der US-Demokraten war, Trump gerade für sein, wie Sie sagen, schlechtes Management in der Corona-Pandemie zu bestrafen. Das sollte auch eine Abstimmung über das Management dieser Pandemie sein. Ist dieser Effekt von den US-Demokraten überschätzt worden? Hat das eine andere Rolle gespielt, als die Demokraten kalkuliert haben?
Kurz gesagt, ja, fehlgeschätzt. Einfach, weil alles bei ihm sehr schwer einzuschätzen ist. Nach 4 Jahren Amtszeit und auch mit den ganzen Skandalen während seiner Kampagne 2015, 2016, irgendwie bleibt sehr wenig an ihm hängen. Er geht immer einfach weiter, kämpft für Aufmerksamkeit, kämpft angeblich für seine Wähler, kämpft für seine Basis und sie bleiben ihm sehr treu, trotz allem.
Also da muss ich auch sagen, haben die Medien auch einen Einfluss drauf, denn Donald Trump hat den Wahlkampf ja gerade dominiert. Und zwar einerseits von Medien und auch Personengruppen, die ihn unterstützen, aber eben auch von Medien, die ihn ablehnen und eben ihm offen entgegentreten. Aber er war immer der Mittelpunkt der Diskussion, er war der Liebling der Medien in der einen oder anderen Hinsicht. Also insoweit ist es auch Joe Biden relativ schwer gefallen, programmatische Inhalte zu setzen, zumindest in dem Maße, nicht in dem Maße, wie es Trump getan hat. Ich glaube, das ist auch eine Lehre aus diesem Wahlkampf, dass eben er diese Dinge dominiert hat und aufgrund seiner Präsenz allein schon die Wähler mobilisiert hat.
Welche
ich glaube, Juliane Erklärung? Schäuble würde hier gerne noch was sagen.
Ja, aber immer gerne, Frau Schäuble, schalten Sie sich ein.
Alles gut. Ich würde anmerken, dass vielleicht Herr Biden auch gar nicht so scharf drauf war, über alle seine Vorhaben detailliert zu sprechen, weil man, wie man es beim Fracking gesehen hat und bei den alten fossilen Energien, da ist er natürlich dann auch angreifbar von dieser massiven Wahlkampfmaschinerie der Republikaner. Das wurde ihm ja fast als ein Fehler ausgelegt, dass er sein eigenes Wahlprogramm zitiert hat. Insofern glaube ich, ich glaube schon, dass aus demokratischer Sicht die Corona-Pandemie eine Riesenrolle spielt. Aber tatsächlich, die Trump-Anhänger, die nehmen sie eben nicht so ernst. Und dann gibt es andere Punkte wie Steuern und wirtschaftliche Entwicklung. Da hat Trump immer ein bisschen einen Vorteil gehabt gegenüber Biden.
Ja, und man hat ja gestern auch bei den Umfragen, die gemacht wurden, während der Wahl gesehen, dass die Menschen hier Corona-Pandemie und Wirtschaft voneinander trennen, das wie zwei getrennte Fragen betrachten. Man kann es ja auch so betrachten, der Wirtschaft geht es erst gut, wenn die Corona-Pandemie eingedämmt ist. Das ist ja so ein bisschen der deutsche Blick, das ist auch der Blick der Demokraten. Ja. Aber viele Wähler, und es war immer so eine 52-48 Aussage, wie ich es jedenfalls hier erlebt habe, 48% sagten, die Wirtschaft ist wichtiger, sind der Meinung, man kann das anscheinend, die Wirtschaft wieder auf Touren bringen, ohne Corona einzudämmen.
Also ein paar Gesichtspunkte und Aspekte, warum Donald Trump jetzt doch unerwartet stark abgeschnitten hat. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, dass er der amtierende Präsident ist und der amtierende Präsident unter normalen Umständen, wenn wir die mal für einen Augenblick annehmen, einen großen Bonus hätte, einen großen Vorteil, wenn es um seine Wiederwahl geht. Ralf Freund hier in Köln, dieses Mal trifft das nicht so. Auch für Trump wird es, wenn es noch klappen würde, ein sehr enges, ein sehr hartes Rennen.
Also wir haben ja in der Vergangenheit, also erstmal ja, da haben Sie recht, in der Vergangenheit, wenn man ein bisschen so in die jüngere Vergangenheit schaut, wir hatten ja so sogenannte One-Timer, also Präsidenten, die nur eine Amtszeit erlebt haben, beispielsweise Jimmy Carter oder George Bush Senior, und die hatten dann immer etwas externe Effekte, die ihnen dann die Wiederwahl gekostet hat. Also beispielsweise die Rezession damals bei Carter und auch die Demütigung mit den Geiseln in der amerikanischen Botschaft in Teheran, bei George Bush Senior, der unglaubliche Popularitätswert nach dem ersten Golfkrieg, nach dem zweiten Golfkrieg dann gehabt hatte. Man erinnert sich immer noch an dieses Truthahnessen da in der Wüste mit 300.000 Soldaten. Der hat dann diese Savings and Loans Bank Pleite mit knapp 2.000 Banken, die in die Pleite gerutscht sind, mit der Mini-Rezession, haben ihm dann die Wiederwahl gekostet. Ähnlich könnte es bei Trump sein, wir wissen es nicht, dass die Covid-Krise ihm dort auch Strich in die Rechnung gemacht hat, denn bevor Covid kam, war er zumindest, wenn man überhaupt diesen Meinungsumfragen vertrauen durfte, war er zumindest deutlich der beliebtere Kandidat gewesen. Also das sind solche Dinge, die können Sie auch schlecht steuern. Wir haben es auch gehabt in Deutschland mal beim Bundestagswahlkampf, Schröder gegen Stoiber, Stoiber führte Haus hoch, dann kam das Elbhochwasser, Schröder stellte sich mit Gummistiefeln ins Elbhochwasser und hat dann ganz knapp Stoiber besiegt, die CDU, CSU. Also das haben wir immer wieder gehabt und möglicherweise wird es hier ähnlich sein.
Mhm. Auch wenn wir da noch mal was anmerken? Ich finde den Begriff externe Krise ein bisschen schwierig, denn ich glaube, er ist ein Verstärker dieser Krise in diesem Land gewesen durch sein Verhalten. Und insofern hat er, glaube ich, nicht durch eine Krise die Wahl vielleicht nicht gewonnen, wenn er sie verloren hat, sondern er hat sie mit durch sein Missmanagement oder sein Nichtmanagement würde ich sagen.
Aber wir sind uns einig, wenn die Krise nicht gekommen wäre. Aber wenn sie nicht gekommen wäre, hätte er hier ein Problem weniger gehabt. Also sind wir uns einig. Ja.
Und er stellt sich auch sehr oft als Opfer da, als Opfer von Impeachment, als Opfer von der Pandemie, als Opfer von einer Rezession, die dann von der Pandemie ausgelöst wird. Er bleibt Opfer und ich glaube, immer viele von seinen Unterstützern, viele von seinen Wählern sehen sich aus als Opfer von einem Kulturkampf, den sie verloren haben, vom Welthandel, von dem Ende von den guten Jobs, die vor langer Zeit, vor langen Jahrzehnten in Pennsylvania, Ohio, im Rustbelt vorhanden waren. Ich glaube, er spricht manchmal direkt zu den Ängsten, zu den Erfahrungen von diesen Leuten, die für viele, viele Politiker sehr schwer zu verstehen ist. Und er hat den direkten Draht zu einer Weltanschauung von diesen Leuten und sie erkennen diesen Draht und sie deswegen unterstützen sie ihn.
Wenn wir jetzt noch etwas genauer über die Frage sprechen wollen, was folgen wird auf einen so oder so knappen Wahlsieg für die Menschen zunächst einmal in den USA. Es fiel dieser Tage von der gespaltenen Gesellschaft, von den Unvereinigten Staaten von Amerika. Die Rede, sollte Trump jetzt am Ende doch das Rennen machen? Wird ihn das, Frage in die Runde, geradezu entfesseln? Oder die Überlegung gibt es ja auch, dass er mit Blick auf die Geschichtsbücher doch sich zähmen lässt und ruhiger wird in den nächsten zwei Jahren. Da höre ich schon, dass das kaum jemand annimmt in der Runde. Frau Schäuble, Sie lachen.
Ich habe die Spekulation doch nicht gehört. Ja. Vielleicht vor vier Jahren und da sind wir ja krachend gescheitert mit der Einschätzung. Nein, ich glaube, das wird nicht schöner.
Also es wird auch
werden, was er.
Also was für einen Präsidenten werden wir dann erleben?
Ja, es wird auch abhängig sein von den Ergebnissen im Senat, inwieweit er sich da frei bewegen kann oder eben nicht frei bewegen kann. Es gilt auch für Joe Biden. Also falls er eine republikanische Mehrheit im Senat gegen sich haben sollte, da wird viel geschehen. Davon hängt auch viel ab. Also das wird sehr interessant sein, aber ich glaube, Trump wird Trump bleiben. Also der wird sich dort nicht, also zumindest vielleicht nicht in seinen gesetzlichen Ausführungen, da ist er dann behindert, aber in seiner Artikulation, glaube ich, wird er sich da nicht verändern.
Und ob das geschieht,
und man sollte vielleicht nochmal die Zahlen an der Stelle nennen, wie sie im Augenblick sind. Es sieht überhaupt nicht danach aus, dass der Senat, wie die Demokraten gehofft hatten, zu den Demokraten geht, weil eben viele demokratische Herausforderer nicht die Sitze der republikanischen Senatoren haben erobern können. Es sieht ganz danach aus, dass der Senat in der Hand der Republikaner bleibt. Und deswegen wird, wenn Präsident Trump eine zweite Amtszeit bekommt, er wirklich ganz freie Hand haben. Der Supreme Court ist mit 6-3 Stimmen konservativ besetzt. Der Senat ist konservativ. Er wird, glaube ich, durchregieren in einer Form, wie wir das noch nicht erlebt haben.
Ja gut, das Repräsentantenhaus bleibt ja in demokratischer Hand. Also ich glaube, da kann er nicht gehen, wie er möchte.
Auch da haben ja interessanterweise die Demokraten Stimmen verloren. Das ist ja mit einer der allergrößten Überraschungen, glaube ich, die wir noch gar nicht richtig beleuchten konnten, weil so viel anderes los ist. Aber da habe ich noch unglaublich viele Fragezeichen auch, was da eigentlich passiert ist.
Also, das vielleicht noch was zur Wahlbeteiligung. Das ist ganz interessant. Wir hatten das ja gehabt unter George Bush Jr. bei seiner Wiederwahl. Eine enorme hohe Wahlbeteiligung. Und es hieß ja im Vorfeld, die hohe Wahlbeteiligung spielt eher den Demokraten in die Hände. Das habe ich mir im Inneren gedacht. Das glaube ich nicht. Und ich fühle mich bestätigt. Also die hohe Wahlbeteiligung hat eben nicht dazu geführt, dass das überwiegend Wähler der Demokraten sind. Sondern ich glaube, es war relativ ausgeglichen. Das hat auf beiden Seiten die Leute motiviert. Also das ist eigentlich auch ein sehr positives Ergebnis, glaube ich, dieser Wahl.
Frau Schäuble, Sie hatten es gerade schon angesprochen, Doris Simon, Sie auch. Wenn man das Rennen im Kongress mit einbezieht, weniger das Repräsentantenhaus, da gehen eigentlich alle ja davon aus, dass die Mehrheit der Demokraten bleibt, aber tatsächlich eben diesen Umstand, dass die Hoffnungen, den Senat drehen zu können, gewinnen zu können für die Demokraten, dass das sehr wenig Chancen haben wird. Wenn wir einen Augenblick annehmen, das käme so, wie sehr würde das den Handlungsspielraum für einen Präsidenten Joe Biden einhängen?
Sehr. Sehr, denn die Hoffnung war auf demokratischer Seite natürlich schon, dass er mindestens 2 Jahre lang ein bisschen frei regieren kann mit der Unterstützung des Senats. Das scheint offen, also ich glaube, wird nicht so kommen. Und dann hat er bei vielen Gesetzen keine Chance, so durchzukriegen. Ich glaube, es wird eine massive Blockadepolitik zu sehen sein die nächsten Jahre, leider.
Und der Einfluss des Supreme Court könnte in dem Zusammenhang und anderer Gerichte noch sehr viel wichtiger werden, weil eben nicht die Legislative dann ihre Aufgaben macht. Es wird, wie Juliane Schäuble sagt, zu Blockaden kommen und das Ganze geht dann eben eine Etage höher.
Also ich glaube jetzt nicht, dass wir in den nächsten 24 Monaten bis zur nächsten Zwischenwahl, dass dort Supreme Court Richter ausscheiden werden. Das glaube ich jetzt nicht. Ich denke auch, dass ein Präsident Biden immerhin auf die Mehrheit im Repräsentantenhaus richten kann. Und man muss den Zuhörern und den Zuhörerinnen auch sagen, natürlich ist der Senat die feinere, die wichtigere Kammer, aber die Budgethoheit, die liegt nun mal beim Kongress. Und da haben wir ja nun gesehen, wie damals die republikanische Mehrheit einen Präsidenten Obama vor sich hingetrieben hat. Und in dem Fall hätte er ja das Repräsentantenhaus hinter sich, Joe Biden. Also das wäre zumindest, was das Budget angeht, würde ich sagen, kann er selbstverständlich neue Akzente setzen.
Michael Keller, sind Sie einverstanden oder sagen Sie, große Reformpläne müsste ein Präsident Joe Biden gleich ad acta legen, wenn wir es mit einer republikanischen Senatsmehrheit zu tun hätten?
Ja, so eine klar freie Hand würde ein Präsident Biden natürlich nicht haben ohne den Senat. Aber ich glaube, mit einem halben Jahrhundert Erfahrung in Washington als Senator, als Vizepräsident, ich glaube, er wäre nicht nur bereit, sondern auch dazu fähig, vielleicht eher mit den Republikanern, mit dem Senat zu handeln. Wie gesagt, keine freie Hand, aber es ist auch sehr oft die Norm, das ist eine Blockade zwischen dem Kongress und dem Weißen Haus. Das ist auch so aufgebaut unter unserer Verfassung. Und ich glaube, ein Präsident Biden wäre bereit, als Amtsinhaber im Weißen Haus wieder also seriös, ernsthaft zu regieren, was wir in den letzten 2 bis 4 Jahren eigentlich von der Seite Trump ehrlich gesagt nicht gesehen haben. Da war das Interesse an richtiger Politik, an Regieren nicht so stark ausgeprägt. Und ich glaube, es wäre für viele Bürger, auch für viele Abgeordnete, Senatoren, also eine Art Erleichterung, das wieder zu haben in Washington, damit man auch Fortschritte wieder machen kann.
Weil Freundlich ist in Köln nicht überzeugt.
Nee, also wirklich nicht.
Und
also,
dann Frau Schäuble, Sie.
Also wenn Sie wie Barack Obama 152 Mal die Rede halten, yes, we can and change, und Sie dann eine Gesundheitsreform hinlegen und danach viele Dinge überhaupt nicht mehr angreifen können, überhaupt nicht mehr bewegen können, niedrigerer Verteidigungsetat, weniger GIs in Übersee, Guantanamo Bay schließen, ich könnte es runterbeten. Und dann haben Sie Präsident Trump, der wirklich ein Macher ist und der wirklich Sachen hat, promise made, promise und delivered. Ob das Steuerreform ist, ob das nordamerikanische Freihandelsabkommen ist, ob die Sicherung der Südgrenze, ob das ist der Handel mit Europa und China, also plus Austritt aus dem Pariser Klimaschutzabkommen und. Wir müssen das nicht alle mögen, aber er hat gesagt, das macht er und hat es durchgezogen. Also zu sagen, er hätte nicht Politik betrieben, also das geht ja an der Realität vorbei.
Frau Schäuble, Sie wollten sich noch einbringen.
Ich wollte sagen, ich finde, werde interessant mit Interesse beobachten, wie die Republikanische Partei sich verhält, wenn er die Wahl verlieren sollte. Erste Stimmen, ob das so in Ordnung war, was er heute Nacht getan hat, gibt es ja schon von Senatoren mahnende Stimmen. Natürlich wird jede Stimme ausgezählt. Ob es da eine Absatzbewegung gibt, finde ich ganz interessant, denn man hat ja das Gefühl, dass im Senat so ein paar Leute nicht ganz so hinter dem stehen, was der Präsident so gemacht hat in den letzten Jahren.
Bislang war es ja so, wenn es dann zum Schwur kam, waren sie dann alle wieder da. Mhm. Egal, was sie in kleineren Versammlungen wie Ben Sass zum Beispiel gesagt hat.
Oder mit Romney.
Susan Collins aus Maine. Ne?
Solange er da ist. Die Frage ist, was passiert, wenn er weg ist? Also lassen Sie ihn fallen oder lassen Sie ihn
fallen? Vielleicht hoffen Sie, dass er fallen wird. Schwer zu sagen.
Und unter diesen Voraussetzungen, die wir jetzt skizziert haben, was wäre die wichtigste Aufgabe für Joe Biden als Präsident? Michael Keller.
Puh. Ja, wieder kurz gesagt, diese Spaltung, diese emotionale, sehr tiefe, kulturelle, politische Spaltung zu überwinden. Also langsam, aber sicher zu überwinden. Das wird nicht leicht sein. Sogar wenn Trump nochmal eine zweite Amtszeit bekommt, wird es bestimmt auch eine Aufgabe für ihn sein, so eine Art von Auseinandersetzung, die wir 2016, jetzt 2020 und in den 4 Jahren inzwischen erlebt haben, ist einfach nicht gut für unsere Demokratie, nicht gut für unsere Bundesübersee, auch nicht gut für den Welthandel, nicht gut für das, was eigentlich für die meisten Amerikaner wichtig ist.
Julian Schäuble, kann er diese Rolle ausfüllen? Kann er das schaffen angesichts des Wahlergebnisses, das ja nochmal die Spaltung eher akzentuiert hat?
Ich hatte mir gewünscht, dass es ein klares Wahlergebnis gibt, weil ich glaube, das wäre gut gewesen. Ich fürchte, dieses lange Gezerre, worauf wir uns jetzt einstellen. Ich weiß schon, als damals Ruth Bader Ginsburg gestorben ist, kam ein ungutes Gefühl auf, was das bedeutet für die nächsten Wochen und Monate. Und jetzt kommt es offensichtlich so. Ich hoffe, dass er die Kraft hat, es zu machen. Er ist damit angetreten, die Menschen zusammenzubringen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Aufgabe. Ich glaube, dieses Land will eigentlich mehr zusammengehören, als es oft den Anschein hat. Und den Glauben daran. Ich liebe dieses Land, ich bin gerne hier, den habe ich noch nicht aufgegeben und ich hoffe, dass Sie wieder das Gespräch miteinander suchen, die beiden Seiten. Da ist er, glaube ich, schon ein guter Kandidat gewesen dafür.
Aber auch da möchte ich ein bisschen die Vergangenheit bemühen. Mit dem Anspruch hatte auch Barack Obama, das hat er auch ernst gemeint, er wollte die Gesundheitsreform für alle Amerikaner einführen und auch im Konsens mit Capitol Hill. Mit dem Anspruch ist er angetreten und ist natürlich dann damit krachend gescheitert, weil auch die Republikaner da eine Blockadepolitik betrieben haben und da gar nicht ein offenes Ohr hatten. Nur ich sage, er ist ja angetreten vorher bei den Wahlen, muss man auch mal sagen, ich möchte das im Konsens machen und ist dann, glaube ich, das erlauben Sie mir die Bemerkung, das sage ich auch nicht als politischer Gegner von ihm, mit einer gewissen Naivität an die Sache rangegangen. Er konnte sich nicht vorstellen, dass die Fronten da so verhärtet sind. Also auch einem Joe Biden, der jetzt, und das sehen Sie ihm bitte auch nach, vielleicht weniger Empathie und weniger Überzeugungskraft hat als ein Barack Obama. Ich glaube, da wird es auch schwer haben, dort Brücken zu schlagen. Aber ich würde es mir auch wünschen.
Aber das sind für mich auch völlig unterschiedliche Bereiche. Das eine ist ja ein konkretes Gesetzgebungsvorhaben gewesen, ein äußerst umstrittenes, was schon Bill Clinton versucht hatte und gescheitert war. Und hier geht es ja wirklich darum, diese wahnsinnig tiefen Gräben in der Gesellschaft, die wird man nicht sofort zuschütten können, die wird man auch nicht zusammenbringen können so schnell. Aber anzufangen damit, da wieder eine Politik für eine Gesellschaft und nicht für zwei Gesellschaften zu machen.
Und nicht nur für seine Wähler. Das wäre auch schon mal ein großer Fortschritt, wenn ein Präsident sich wieder so verstehen würde, als ob er der Präsident aller Amerikaner wäre.
Sie hören die Sendung zur Diskussion im Deutschlandfunk. Wir diskutieren mit Ralf Freund von Republicans Overseas und Michael Keller, dem früheren US-Diplomaten, mit Juliane Schäuble vom Tagesspiegel und mit Doris Siemann, unserer Korrespondentin in Washington. Und so arg viel Zeit haben wir bedauerlicherweise schon gar nicht mehr. Ich würde aber trotzdem noch mal versuchen, den Blick über die USA kurz hinauszuwenden. Wir haben gerade diskutiert, dass es eine Aufgabe für einen Präsidenten Joe Biden wäre und sicherlich auch ein Anspruch, die Gesellschaft ein Stück weit zumindest wieder zu einen, ein Stück zusammenzuführen. Und wie schwierig das wird, darüber haben wir auch gesprochen. Muss man daraus wiederum den Schluss ziehen, dass ihm wenig Energie bleiben würde, um außenpolitische Akzente zu setzen? Frage in die Runde.
Ich glaube, das ist das einzige Feld, wo er dann auch frei agieren kann. Also das ist zum Beispiel eine Plattform, wo der Präsident relativ unabhängig ist. Und da wünscht man ihm auf jeden Fall ein gutes Gelingen.
Juliane Schäuble,
ich glaube auch, er wird sehr schnell Akzente setzen wollen. Er wird sehr schnell Abkommen auch wieder in Kraft, also wieder beitreten und versuchen anzuregen. Aber er wird natürlich mit der Corona-Pandemie, die ja erstmal noch mal deutlich schlimmer wird, bevor sie vielleicht irgendwann wieder besser wird, einen Haufen Arbeit haben. Das Erbe, das er kriegt, wird gigantisch.
Ja, und einen Aspekt, den wir heute noch gar nicht genannt haben in Diskussion, der aber für die Menschen hier im Land, die ganz normalen, unheimlich wichtig ist, die warten seit Monaten darauf, dass es noch mal ein Hilfspaket gibt. Es gibt so viele Millionen von Menschen, die leiden unter den Folgen der Pandemie, die ihren Job verloren haben, die ihre Krankenversicherung verloren haben, die ihre Unternehmen oder ihre Geschäfte haben aufgeben müssen. Und da tut sich seit Monaten nichts. Das ist wirklich vordringlich.
Ja. Ralf Freund, wäre das schon ein erster wichtiger Punkt, wichtiger Konflikt, ein wichtiger Streit möglicherweise im nächsten Kongress? Wir wissen, dass Republikaner und Demokraten sich vor diesem Wahltermin nicht haben einigen können. So weit lagen die Vorstellungen auseinander. Wie wäre das jetzt unter einer neuen Konstellation? Präsident Joe Biden, Senat in Händen der Republikaner?
Naja, es wird natürlich dann auch, beide wollen davon profitieren. Es muss was getan werden. Es will auch keiner dastehen, dass er die Menschen alleine zurücklässt mit ihren Sorgen und ihren Nöten. Ich glaube, da wird sich was tun. Aber in der Tat, das Paket, das dann geschnürt wird, wird wahrscheinlich dann ein etwas kleinerer gemeinsamer Nenner sein. Es wird nicht der große Wurf sein, aber immerhin sage ich, besser etwas als gar nichts. Aber das wird zum Beispiel ein erster Test werden, ob man sich arrangiert mit einem Präsidenten, der eine andere politische Couleur ist.
Und Juliane Schäuble, Sie sagten eben, ein Präsident Joe Biden würde möglichst schnell Akzente setzen wollen, auch in der Außenpolitik. Ich nehme an, da könnte es um das Pariser Klimaschutzabkommen gehen, da könnte es um den Atomdeal mit dem Iran gehen. Aber auch da stellt sich ja dann die Frage, sind solche Vorhaben machbar unter den neuen, möglicherweise schwierigen, engen Konstellationen in Washington im Kongress?
Genau, auch da, das ist natürlich das Problem, weil der Senat da ja gebraucht wird. Aber er kann zumindest, glaube ich, das einfach wieder anstoßen. Er kann das Gespräch suchen. Die Senatoren können ja auch wieder ein bisschen zurück in die Mitte rutschen und vielleicht ein bisschen mitspielen. Klimaabkommen muss er vielleicht erstmal einfach selber machen und darauf verzichten, dass er die Zustimmung kriegt.
Genau.
Die Frage ist wirklich, wie viel jetzt noch kaputt geht, glaube ich, die nächsten Wochen, wie hart der Kampf wird und wie hart die Auseinandersetzung wird, wie viel Porzellan zerschlagen wird, dass man dann erstmal wieder kitten muss. Ich glaube, das ist.
Es gibt auch dieses pazifische Handelsabkommen, wovon Trump am ersten Tag seiner Amtszeit ausgetreten ist. Das steht auch da und müsste auch dann von dem Senat zugestimmt werden. Es ist, glaube ich, für mich nicht so klar, was ein Präsident Biden, aber auch ein Präsident Trump in zweiten Amtszeit in den ersten 6 bis 18 Monaten dieser Pandemie eine neue Amtszeit machen können. Wie Doris gerade erwähnt hat, leiden sehr viele Amerikaner wegen der Pandemie, wegen Arbeitslosigkeit, wegen Unsicherheit vom Zugang zu Essen. Ungefähr 12% der Amerikaner leben in einer Essenunsicherheit jeden Tag. Das Verhältnis zur Ausland, zur Außenpolitik ist bestimmt, wird bestimmt kein Schwerpunkt für den nächsten Präsidenten sein.
Ralf Freund, wir nähern uns in rapiden Schritten dem Ende dieser Sendung. Wir haben am Anfang schon ein wenig über die Sorgen gesprochen, dass es jetzt eine Hängepartie und mit dieser Hängepartie Unruhen, Proteste, Gewalt geben wird. Ist das alles übertrieben?
Also ich denke, es ist übertrieben. Wie gesagt, das Ergebnis ist jetzt nicht ein Knall und dann auf einmal haben wir einen Wechsel. Es kommt jetzt tröpfchenweise rein. Ich glaube, die Emotion geht jetzt hier ein bisschen raus. Wir werden jetzt jeden Tag ein bisschen mehr vom Endergebnis sehen. Ich glaube und ich hoffe es auch, dass es dabei bleibt und dass es entweder zum geräuschlosen Fortfahren von Präsident Trump kommt oder zu einem geräuschlosen Übergang zu einem Präsident Biden.
Dann nehmen wir das als Schlusswort für diese Diskussion. Ich bedanke mich ganz herzlich an die Kolleginnen und Kollegen, an die Gäste in Washington. Ralf Freund, danke für den Besuch hier im Studio.
Gern geschehen.
Danke Ihnen für Ihr Interesse. Bis bald.
Das war die Sendung zur Diskussion. Die USA nach der Wahl. Was kommt, was bleibt? Es diskutierten Ralf Freund, Republicans Overseas, Michael Keller, ehemaliger US-Konsul in Deutschland, Juliane Schäuble, Tagesspiegel und Doris Simon, Deutschlandfunk. Die Diskussionsleitung hatte Jasper Barenberg.